Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne
und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist.
Der Podcast Erfolgreich im Herzbusiness, heute mit einer ganz besonderen Frau als Gast. Und ich freue mich, euch Dr. Jana Scharfenberg vorzustellen. Liebe Jana, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Schön, dass du dich aus Zürich zugeschaltet hast.
Ja, hallo liebe Nicole. Es ist mir eine große Ehre, hier sein zu dürfen bei euch im Podcast. Und ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch.
Ich auch. Ja, jetzt möchte ich euch natürlich vorstellen, wer Jana ist. Jana ist Unternehmerin. Sie ist Ärztin, Ayurveda-Expertin, Mutter, Gesundheitsvisionärin und wirklich Medizinerin aus Leidenschaft. Was habe ich vergessen, Jana?
Also ich glaube, das sind schon mal so die wichtigsten Faktoren. Vielen Dank, dass du das so schön zusammengefasst hast. Ich glaube, uns Menschen macht ja immer ganz viel aus, aber wenn wir so den beruflichen Kontext und das, was mich auch in dem Bereich Gesundheit antreibt, da hast du die wichtigsten Komponenten genannt.
Oh, wie schön. Und wenn wir die private, die persönliche Jana kennenlernen wollen, welche Stichworte darf ich hinzufügen? Darf ich sagen, große Reiseliebhaberin?
Auf jeden Fall. Also privat würde ich sagen, bin ich eine Person, die sehr viel Freude hat, ihr Leben sehr abwechslungsreich zu gestalten, viel zu reisen, neue Kulturen kennenzulernen, neue Perspektiven dadurch auch. Wir haben uns ja auch schon öfter bei Reisen begegnen dürfen, was natürlich auch immer großartig ist. Ich bin eine Naturliebhaberin. Wir wohnen in Zürich, das ist meine Wahlheimat. Ich bin ursprünglich in Deutschland aufgewachsen, wohne hier mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Die sind 4 und 7 Jahre alt. Wir sind viel in den Bergen, viel am und auf dem Wasser und ja, haben so ein schönes Leben, was für mich persönlich ein toller Mix ist aus Natur, entspanntes Leben, aber auch viel Reisen und natürlich unternehmerisch großartige Dinge umzusetzen.
Ja, die Visionärin, die kommt da durch. Sehr gut. Ich habe dir, das ist Tradition bei uns, ein paar Satzergänzungen mitgebracht. Und da bitte ich dich einfach mal, die Sätze zu vervollständigen, die ich im Gepäck habe. Und der erste heißt, wäre ich heute die 19-jährige Jana, würde ich das Folgende studieren.
Ich habe Medizin studiert und ich würde es auch immer wieder studieren.
Wow, ich würde es immer wieder tun. Sehr schön. Der zweite Satz. Ich bin eine klassische ausgebildete Ärztin und viele denken dabei an einen weißen Kittel. Mir wäre das folgende Bild lieber.
Ich habe per se nichts gegen den weißen Kittel, aber noch schöner finde ich es, wenn wir die Medizin noch ein wenig bunter und nahbarer gestalten können. Deshalb würde ich immer bevorzugen bunte Kleider und fröhliche Blusen oder Shirts.
Weil sie vielleicht auch für die Heilung wichtig sind. Da werden wir noch drüber sprechen gleich. Menschen beim Heilen helfen und damit Geld verdienen ist, Pünktchen, Pünktchen,
das Natürlichste der Welt.
Wunderbar. Wenn eine Unternehmerin, so lautet der vorletzte zu vervollständigende Satz, wenn eine Unternehmerin Kinder hat oder gerade bekommt, Komma, Pünktchen, Pünktchen,
ist das der größte Business Booster, den es gibt.
Wow, da sind wir natürlich auch gespannt. Das heißt, das ist für dich einfach auch nochmal so eine Möglichkeit gewesen, zu wachsen in jeglicher Hinsicht als Unternehmerin?
Auch? Auf jeden Fall. Ich habe mit der Schwangerschaft meiner ersten Tochter meine Anstellung beendet, habe mein erstes Unternehmen gegründet. Als die zweite auf die Welt gekommen ist, ging es mit dem ersten Unternehmen in die Siebenstelligkeit. Ich habe ein weiteres Subunternehmen gegründet und bin jedes Mal einfach fokussierter geworden, habe vieles weggelassen und deshalb, auch wenn man vorher die Sorge hat, oh, es wird alles anders, war es für mich ganz persönlich jedes Mal ein Riesenkatalysator, um die Dinge, die wirklich wichtig sind, dann sehr effizient zu machen.
Ja, das ist ein toller, toller Hinweis, ne? Gerade Kinderlose wie ich, die können das von der anderen Seite bestätigen. Es ist auch nicht immer nur gut, keine Begrenzung zum Abend zu haben, ja, ne? Und die Nachtschicht dran zu hängen, denn dadurch fallen vielleicht auch wichtige Änderungen aus, die aber anstehen würden, so oder so, egal ob ich Mutter bin oder nicht, finde ich einen super Hinweis. Ja, und als letzten Satz habe ich dir noch mitgebracht, wenn doch nur alle Führungskräfte, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
aus der Gesundheit heraus agieren und führen würden, anstatt auf Kosten von ihrer Gesundheit, dann hätten wir tolle, gesunde, Firmen, wo die Menschen Freude dran haben, darin zu arbeiten.
Wow, also das kam alles wie aus der, ich sag mal, aus der Spritze geschossen. Und da freue ich mich sehr, denn wir sind mittendrin in deinem Thema Holistik, Ayurveda, im Bereich gesundes Führen, im Bereich auch gesund Altern, auch etwas, was auf deiner Fahne steht. Und ich glaube, da haben wir eine Menge drüber zu reden. Und natürlich das, was uns in erster Linie verbindet oder warum wir uns auch kennengelernt haben, das ist das Unternehmerinnentum.
Ja.
Das Frauenbusiness. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem von einer Frau gegründeten Unternehmen und einem von einem Mann gegründeten Unternehmen? Frage ich auch eine Frau, die jetzt einfach nochmal, ich glaube, ein 15er jünger ist als ich. Das heißt, auch nochmal mich interessiert einfach auch, hat sich da auch nochmal in dieser, ist das eine Generation oder hoffentlich nur eine halbe? However, also in eurer Generation nochmal was geändert?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn ich meinen Weg anschaue, ich habe meine klassische Ausbildung gemacht und bin aber auch dann relativ schnell in die Selbstständigkeit bzw. ins Unternehmertum gestartet. Das heißt, ich habe für mich persönlich gar nicht den riesen Background, wie ist es in Unternehmen, in Praxen, die von Männern geführt werden, zu arbeiten. Ich arbeite mit meiner Kundschaft, das sind auch zu 95% Frauen. Deshalb habe ich tatsächlich gar nicht so viele Kontaktpunkte in dem Sinne, aber gar nicht so bewusst gewählt, sondern das hat sich einfach so ergeben. Für mich der größte Unterschied oder was ich für mich beobachte und bei vielen einfach so von außen wahrnehme, ist, dass Frauen aus meiner Sicht mehr mit einer Herzensvision reinstarten und Männer, sagen wir mal, öfter mit einer praktischen Mission. Ja, wir wollen das verändern, wir wollen diesen Umsatz, wir wollen diese Skalierbarkeit und so weiter. Und ich glaube, je weiter Männer wie Frauen fortschreiten in ihrer Reise als Unternehmer oder Unternehmerin, wächst das ein bisschen mehr zusammen. Ja, weil natürlich, wenn wir sehr mit der Herzensvision arbeiten, merken wir, okay, wir müssen aber trotzdem die Zahlen kennen. Wir müssen trotzdem auch ganz klar uns hinstellen und sagen, wir wollen Umsätze machen, wir wollen das so und so machen. Und für Männer ist es natürlich andersrum auch. Ja, Zahlen und ne, da Gas geben ist wichtig, aber wenn es mich innerlich dann doch nicht erfüllt, sondern weil ich das mache, weil es sich toll anhört, ein Start-up irgendwie aufzuziehen, dann führt das auch nicht so weit. Das ist jetzt natürlich sehr allgemein gesprochen, das wird bei jedem ganz unterschiedlich sein. Das finde ich sind aber so Dinge, die ich immer wieder so beobachte.
Ja, denn das ist ja das weibliche Prinzip, das männliche Prinzip, egal von wem ausgeführt. Denn auch, also zum Beispiel meine Generation ist ja sehr stark sozialisiert mit dem männlichen Prinzip, weil Professionalität, Beruf sehr stark damit verbunden wurde. Und ich sag mal, die Mütter in unserer Generation gar nicht so stark im Berufsleben verankert waren. Susannes und meine gehörten zu den wenigen. Das haben wir gestern nochmal wieder festgestellt, dass das eigentlich eine Besonderheit war in Deutschland der 70er Jahre, dass eine Mutter ganztags arbeiten ging. Ja. Das war auch so ein bisschen, auch gar nicht immer so gerne gesehen auf den Dörfern. Aber es prägt natürlich uns oder es prägte uns sehr stark. Und in eurer Generation ist es vielleicht ja schon wieder viel normaler geworden und diese Integration des Weiblichen und des Männlichen auch normaler geworden. Finde ich eine tolle Sache und ich hoffe, dass es in die Richtung geht. Und zwar aus vielerlei Gründen. Ich denke, dass es zum höchsten Wohle aller Menschen ist, wie du ja auch schon hast anklingen lassen, zum höchsten Wohle des Planeten, der Natur, wenn wir diese beiden Prinzipien vereinen, aber eben auch zum höchsten Wohle der Gesundheit der Menschen. Ja. Und das ist nun mal dein Thema. Kannst du das schon beobachten, wie hoch die Preise sind, wenn wir diese beiden Prinzipien nicht gut ausbalancieren in deiner täglichen Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also der Preis ist hoch, den wir dafür zahlen, wenn wir das nicht ausbalancieren. Und wir sehen das ja sehr, sehr stark. Du hast ja gerade den spannenden Bereich angesprochen. Wie ist das für Frauen? Wie ist das in den unterschiedlichen Generationen? Ich denke, ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter war auch mal berufstätig und mein Vater war viel mit uns vier Kindern zu Hause. Ich habe das auch schon mehr als Normalität. Aber ich sehe es viel jetzt bei Frauen, die zu mir auch in die Praxis kommen mit gesundheitlichen Themen oder in Programmen dabei sind, dass jetzt gerade wirklich so dieses Thema ist, ich mache alles, ja, ich arbeite, ich mache trotzdem alles zu Hause, ich möchte das noch machen und so diese wirklich Überbelastung und verschiedenen Anforderungen, da zahlen wir natürlich einen wahnsinnig hohen Preis für, ja, wir ruinieren letztendlich unsere Gesundheit, Thema Burnout, Erschöpfung sind Riesenthema, Hormondysbalancen, also da kommt einfach wahnsinnig viel, was viele erstmal gar nicht so auf ihre Lebenssituation zurückführen, weil alle sind ja gestresst, alle sind ja müde, alle haben ja viel zu tun. Ja, das ist ja so salonfähig. Und was ich aber fast noch den höheren Preis empfinde, gesellschaftlich gesehen, als jetzt für die individuelle Person, ist, dass wir das natürlich auch in die nächste Generation weitergeben. Ja, es gibt das Wort Busy Woman Syndrome. Ja, also dass die Frauen immer so busy sind, dass sie sich nie hinsetzen und mal ausruhen. Und das denke ich mir zum Beispiel bei meinen beiden Töchtern. Ich möchte ihnen das nicht vorleben, dass ich immer diejenige bin, die macht, 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 weil dann ist das auch ihr Bild, was sie weitergeben. Ich möchte ihnen keine erschöpfte Mutterrolle vorleben, die zwar sagen kann, oh, ich habe ja auch so viel gearbeitet, ich war ja auch so erfolgreich. Ja, was bringt ihnen das, wenn ihr Verständnis ist, aha, eine Frau kann alles haben, dafür ist sie aber einfach die ganze Zeit total durch, ja. Und deshalb, dieses Individuelle ist schon ein sehr hoher Preis, aber dass wir das auch so weitergeben potenziell und das als Arbeitskultur so bestehen bleibt, finde ich genauso kritisch.
Ja, wir dürfen dieses gesellschaftliche Paradigma, Erfolg hängt mit Business zusammen, hängt mit ja mit diesem immer am Rande zu sein zusammen, gerne mal auflösen. Da würden wir uns gerne anhängen an diese Mission und an dieser Stelle uns mit dir zusammentun. Wichtig, also wir dürfen gerne auch Vorreiterinnen sein aus unserer Sicht. Lasst uns das entzerren, lasst uns dieses Bild von boah, wir müssen immer alles geben und jede Minute irgendwie nutzen, ins Handy gucken, während wir stricken und 100 Meter auf Rekord laufen, dabei uns noch auf die Iron Woman vorbereiten und so weiter. Das dürfen wir sehr gerne mal unterbrechen und sagen, Moment, um was geht's eigentlich wirklich? Ne? Was ist wesentlich? Und was wäre denn so dein Tipp? Wie kriegen wir das denn dann hin, aber eben doch diese erfolgreiche Unternehmerin zu sein, wie auch du eine bist?
Ja.
Siebenstellige Unternehmen aufbauen und dennoch der Tochter, den Töchtern das Gefühl geben, du, das, die Mama hat das im Griff, das läuft, ich renne jetzt aber nicht mich in die Ungesundheit, in die Krankheit.
Ich glaube, ganz wichtig ist eben erstmal der Punkt, den wir heutzutage vielleicht auch in gerade so dem Digitalen öfter mal beobachten, dass dann so diese Strömung kommt, ne? Alles ist im Flow, alles ist easy, ich mache gar nichts, über Nacht habe ich so und so viel verdient. Und das finde ich andersrum natürlich auch wieder das andere Extrem. Weil jeder, der ein solides, ernstzunehmendes Unternehmen aufbaut, weiß, dass das so nicht funktioniert. Ja, es wird immer Phasen geben, das Leben ist zyklisch und ein Unternehmensaufbau ist auch zyklisch. Das heißt, wir werden immer die Phasen haben, wo mehr ist, wo es intensiver ist, wo es uns vielleicht auch mal über die Maßen fordert. Aber der Punkt, den ich wichtig finde, ist, das darf nicht die Normalität werden oder das Daily Business, dass das so abläuft. Aufbauphasen, genauso wie wenn wir ein Haus bauen. Ja, es ist was anderes, wenn wir am Anfang da die Mauern hochziehen oder ob wir dann irgendwann da sitzen und sagen, oh, sollen die Vorhänge jetzt grün oder rot sein? Ja, das, und das ist beim Business ja nicht anders. Okay, das finde ich erstmal wichtig, sich das klar zu machen und auch nicht in den Druck zu geben, okay, das muss jetzt alles super easy laufen. Und der zweite Punkt ist, dass wir einen Businessaufbau auch ernst nehmen. Ja, dass wir weggehen von, das ist jetzt mal so ein Hobby, das mache ich nebenbei, das mache ich, wenn die Familie versorgt ist, das kann ich nur machen, wenn mein Mann dann am Wochenende da ist und mal eine Stunde Zeit hat, die Kinder zu übernehmen. Ich sage das jetzt bewusst ein bisschen überspitzt, ja, damit das einfach klar rauskommt. Wir müssen dem eine Priorität einräumen und auch, ja, und ich glaube, das ist der springende Punkt für Erfolg, auch dann, wenn es noch nicht erfolgreich läuft.
Ja, wenn noch nicht sofort die Belohnung reinkommt in Form von Umsatz, ne?
Weil das ist die Kunst, das ist die Disziplin und das Durchhaltevermögen und das Mindset und auch die Energie, ja. Es ist noch nicht an dem Punkt, aber ich mache weiter und ich habe auch die Stärke und auch den Support, das muss man natürlich mit seinem Umkreis besprechen, ja, dass das auch ernst genommen wird. Das finde ich ganz wichtig und dann als logische Konsequenz, okay, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, wie viel Zeit möchte ich dafür die Woche nehmen? Ja, was sind die Aktivitäten, die mich wirklich weiterbringen? Da ist es natürlich am Anfang immer toll, so unterstützende Menschen wie euch zu haben, die auch wissen, ja, wie man ein Business aufbaut. Aber auch, was mache ich dafür nicht? Ja, dann kann ich nicht die komplette Versorgung der Kinder machen, pflegende Angehörige sein, den Haushalt schmeißen, jeden Kuchen bei Familienfest mitbringen und so. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, weil Frauen dann, ja, es ist ja, ich bin ja noch im Aufbau, mir macht das ja auch so Spaß, ja, das eher wie so ein nettes Hobby sehen, aber insgeheim den Wunsch haben, ich möchte, dass dabei was passiert. Alles andere auch machen und das bringt einfach viele dann an die Grenze oder an den Punkt, es hat nicht geklappt, ja, ich kann kein Business aufbauen. Und ich glaube, mit einem gewissen Wumms und Durchhaltevermögen könnten viel mehr das sehr, sehr erfolgreich aufbauen, als sie erstmal glauben.
Richtig, aber nicht aus diesem Spagat heraus. Genau. Also ich sag mal, Fußball, Kuchen backen und dabei gleichzeitig noch die Sportlerin des Jahres werden und noch, ja, sondern wirklich fokussiert, finde ich einen guten Hinweis, denn man könnte ja erwarten, wenn da so eine Ayurveda-Expertin kommt und so eine feine Frau wie du, dass die sagt, Mensch, legt euch auf die Yogamatte und wartet darauf, bis das Unternehmen dann auch wirklich fertig manifestiert ist.
Das wäre schön. Also wenn ich dazu mal die magische Pille irgendwann habe, dann gebe ich euch die gern alle, aber bis dahin müssen wir umsetzen.
Sehr gut. Wir müssen umsetzen, wir müssen dranbleiben, hast du gesagt, bis zeigen. Hat dir dein Medizinstudium da eigentlich geholfen in dieser Hinsicht?
Ich würde sagen, jein. Also ich bin durch das Medizinstudium, ne, das ist ja schon was, wo man auch sehr viel Fleiß, Disziplin braucht und das ist ein langes Studium. Ich bin da ehrlich gesagt für mich relativ gut durchgekommen und war da schon auch eine Person, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, die klassische Schulmedizin ist nicht ganz meins. Ja, habe ich schon für mich dann auch das berüchtigte Minimalprinzip oder 80-20 angewendet. Also ich war nie diejenige, die so, jetzt setze ich mich noch 3 Nächte hin, und um ein bisschen eine bessere Note zu haben, sondern immer solide da sozusagen durch. Aber klar, an etwas dranbleiben, und was ich da vor allem gelernt habe, ist dieses, ich merke in der Mitte des Studiums, so ganz meins ist es nicht. Und dann aber auch diese Entscheidung fällen, ja, mache ich das jetzt weiter und dann aber auch richtig? Oder höre ich es auf, mache was anderes. Aber ich bleibe sicher nicht in dem Zustand, ich mache es so lauwarm und jammer die ganze Zeit, dass ich es eigentlich nicht gut finde, aber naja, weiß jetzt auch nicht. Das habe ich schon sehr daraus gelernt. Ne? So dieses wirklich, okay, ich mache das, ich gebe Gas, ich weiß noch nicht, wie es sich auszahlen wird, was danach kommt, aber es wird sich entwickeln.
Und dann bist du dennoch all in gegangen, Pareto hin, Pareto her. Es war eine Entscheidung all in. Ja. Denn offenbar war dir doch das Gefühl, dass das eine grundsolide Ausbildung ist, ja dennoch nah, oder?
Ja, ich war einfach ganz stark in dem Vertrauen, also gar nicht so sehr aus dieser Haltung raus, okay, wenn ich da nicht weiß, was ich mache, ich werde immer einen Job als Ärztin finden. Ja, da kann man ja auch sehr schnell in dieses reingehen, sondern mehr so, ich mache das jetzt. Inhaltlich finde ich das total spannend, so viel über die Gesundheit und den Menschen zu lernen. Und ich muss aber zeitgleich, weil ich habe ja schon im Studium angefangen, eine Yoga-Lehrerausbildung zu machen, parallel mein erstes Ayurveda-Studium mir rauszusuchen, erste Gesundheitsberatung. Ne? Also ich habe ganz klassisch bei der VHS jeden Samstag, wo die anderen noch im Bett lagen, vom Party machen, habe ich meine Yoga-Kurse gegeben, habe meinen ersten Ayurveda-Kochkurs gegeben. Diese Dinge habe ich dann gemacht. Ja? Mhm. So hat sich das dann einfach Schritt für Schritt sozusagen entwickelt. Aber nicht durchs im Kämmerchen sitzen und überlegen, oh Gott, was könnte man denn machen, sondern was kann ich jetzt tun? Okay, dann probiere ich das mal aus.
Zack, umsetzen, auch hier wieder. Wann bist du von der Lehre des Ayurveda geküsst worden zum ersten Mal? Was war dein erster Kontakt?
Tatsächlich auch im Studium. Ich habe im Studium relativ schnell gemerkt, puh, man sitzt natürlich viel, ja, man guckt sehr, sehr viel in Bücher rein. Klar, auch wenn man sagt, man geht da so relativ pragmatisch durch, sind es ja doch viele Stunden. Und dann habe ich dort das allererste Mal angefangen, selber in Yogastunden zu gehen. Und das hat mich total gepackt. Und dann hat die Yogalehrerin da mal von Ayurveda erzählt. Und dann war ich so, aha, hier sind ja ganz viele Antworten auf die Fragen, die ich immer so in der Schulmedizin gestellt habe. Und hier finde ich plötzlich die Antworten. Und dann habe ich mich da total reingefuchst und habe dann auch gesehen, dass sozusagen eine Universität in der Nachbarstadt ein Studium, für Ärzte ein begleitendes Studium anbietet, habe die angeschrieben, habe gesagt, kann ich das als Studentin machen? Die haben gesagt, nein, das geht nicht. Und ich bin so lang dran geblieben mit, dann komme ich und ne, helfe im Hintergrund, dann kann ich schon mal reinhören und so weiter und so fort, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, sie wollen das so gern. Gut, dann dürfen Sie das Studium mitmachen.
Ja? Na gut, jetzt haben wir Sie ganz oft hinten rausgeworfen. Sie sind immer wieder vorne wieder reingekommen. Da muss wohl irgendwas halt. Also noch eine nächste Lektion, die unsere Hörerinnen sehr gerne mitnehmen dürfen. Dranbleiben, nicht aufgeben, nicht von der ersten Absage in die Hütte jagen lassen. Finde ich einen wichtigen Hinweis.
Ja, finde ich auch richtig, für Dinge in dem Sinne, in Anführungsstrichen, nicht zu schade zu sein. Ja, ich höre das so oft, dass Leute jetzt zum Beispiel sagen, wie hast denn du das gemacht im Studium, dass du dann dir eine Homepage irgendwann, ja, ich habe irgendwann mal mit einem kleinen Gesundheitsblog gestartet. Wie hast denn du das gemacht? Wo hast denn du das Geld gehabt? Dann habe ich gesagt, na, ich bin einfach ein Jahr lang morgens um 5 in die Klinik gegangen, habe Blut abgenommen oder ne, halt diese helfenden Tätigkeiten, die man machen kann, bis ich das Geld zusammen hatte. Dann schauen die Leute mich an und sagen, aha, ah, oh, puh, ja, das finde ich jetzt aber ein bisschen anstrengend. Und ich sage, ja, das fand ich auch. Aber das sind die Dinge, Ärmel hochkrempeln und los.
Und priorisieren, wie du sagtest. Ja. Ne? Also es geht nicht nur darum, was machen wir, sondern was lassen wir jetzt auch sein, damit einfach mehr Ressourcen übrig bleiben. Ob das nur Geld ist für die Website, die erste, oder ja, ob sie Zeit dafür ist, sich bei dem ayurvedischen Zentrum nochmal ranzuschleichen, nochmal ranzurobben. Es will Zeit und es will Fokus und ja, alle Ressourcen, absolut, die in uns sind. Ich finde es ganz faszinierend. Ja, mittlerweile bist du selbst die Nummer 1 Ausbilderin Ayurveda. Wer ist bei dir richtig? Wen bildest du in deiner Ayurveda-Ausbildung aus?
Ja. Also meine Arbeit ist ja sozusagen ein bisschen in unterschiedlichen Feldern und das, was du ansprichst, ist sozusagen so der Aus- und Weiterbildungsbereich. Das heißt, das sind Menschen, die sich für Gesundheit interessieren und merken, sie möchten das über das Private hinaus weiterentwickeln und auch gerne den Grundstein für eine Profession im Gesundheitsbereich legen mit Ayurveda und hier sich als Ayurveda-Coaches ausbilden lassen, um das dann weiterzugeben. Das heißt grundsätzlich, wenn man ein Interesse dafür hat, ist man da schon sehr richtig. Die meisten Menschen, die kommen, sind im Bereich Yoga oder therapeutisch tätig oder. Wir haben aber auch Quereinsteiger, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, die sagen, hey, ich finde das einfach super spannend. Entweder möchte ich daraus dann mal noch was ganz Eigenes entwickeln oder ich möchte es in meine Arbeit zum Beispiel mit Kindern integrieren können und das für mich so nutzen.
Und kommen auch Berufskolleginnen und Kollegen, Ärzte und Ärztinnen?
Ja, kommen auch, was mich natürlich am Anfang immer sehr nervös gemacht hat und mittlerweile einfach nur sehr, sehr freut, weil es ja tatsächlich auch so ist, dass Ärztinnen und Ärzte natürlich ein riesiges Wissen über Medizin haben, aber wie coache ich, wie begleite ich einen Prozess, wie kann ich den Ayurveda damit reinnehmen, das ist natürlich dann auch wieder Neuland für, sage ich mal, sehr klassisch ausgebildete Ärzte und Ärztinnen.
Was ist denn der Hauptunterschied im medizinischen Paradigma Ayurveda versus, ich sag mal, deutsche westliche Schulmedizin?
Letztendlich kommen beide ja von dem Ansatz, dass Menschen gesund bleiben oder gesund werden sollen. Der Weg, den die beiden Disziplinen wählen, ist hier relativ unterschiedlich. Das heißt, die Schulmedizin, so wie sie sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, ist sehr, sehr stark in der Akutmedizin. Also, ne, Bein gebrochen, wie können wir dir helfen? Ja, und in dem Reparieren. Ja, das sind so wirklich die absoluten Stärken. Und ich finde, so sehr über die Schulmedizin geschimpft wird, das müssen wir anerkennen. Wir haben eine wahnsinnig weiterentwickelte Akutmedizin, die an diesen Punkten extrem gut ansetzen kann. Der Ayurveda, ja, wenn wir das übersetzen auf Deutsch, bedeutet so viel wie Wissenschaft oder Weisheit des Lebens. Das heißt, hier geht es mehr um eine grundlegende Lebensphilosophie, die natürlich ein komplettes medizinisches System beinhaltet. Hier geht es tatsächlich, wenn wir es mit unserer Sprache beschreiben, mehr um die Prävention. Wie kann ich individuell gesund bleiben in meiner Balance, würde der Ayurveda sagen. Was bin ich für ein Typ? Was brauche ich für eine Ernährung? Was brauche ich für einen Lebensrhythmus? Welche Heilkräuter können mich dabei unterstützen? Das heißt, der ist wahnsinnig stark in der Prävention, in dieser eigenverantwortlichen Komponente und finde ich jetzt auch im medizinischen Kontext sehr für chronische Erkrankungen. Ja? Und das heißt, das ist eigentlich gar kein Gegeneinander, sondern der eine Bereich ist einfach super, ja, für alles, wo es gerade brennt, sagen wir es mal so. Und das andere ist wahnsinnig solide für die Grundlage. Deshalb ist diese Kombination natürlich auch so stark und wäre wunderschön, wenn wir das natürlich mehr im Gesundheitssystem sehen würden. Aber das ist wieder eine ganz andere Diskussion.
Aber ist es nicht trotzdem eine, die du gerne führst, diese Diskussion, wie viel Ayurveda, wie viel Weisheit vielleicht auch aus anderen indigenen Völkern darf in die Schulmedizin einfließen? Ist das nicht sowas, wo du sagst, Mensch, ja doch, wir müssen auch über die Änderung unserer Institutionen nachdenken?
Das ist natürlich grundsätzlich eine Diskussion, die ich gerne führe. Es kommt immer darauf an, mit wem und aus welcher Haltung. Ne? Weil wenn jetzt Patienten vor mir sitzen und aufs Schulsystem schimpfen und das System muss sich ändern und dann bin ich natürlich sehr schnell an dem Punkt Eigenverantwortung als Riesenstichwort. Ne? Eigenverantwortung, wir dürfen einfach nicht erwarten, dass die Krankenkasse, das System das und das für uns macht. Es wäre super wünschenswert, gar keine Frage, aber solange das nicht so ist, müssen wir wirklich selber losgehen. Ja? Aber grundsätzlich diese Diskussion, wie könnte ein Gesundheitssystem anders funktionieren, wie könnten diese Komponenten dort integriert werden, das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Diskussion und ich arbeite auch im Hintergrund öfter mit unterschiedlichen Institutionen, ob das Praxen, Krankenkassen, egal was sind in der beratenden Funktion, wo wir wirklich schauen können, hey, wie kann man denn das damit reinbringen? Man darf aber einfach, muss immer für sich sehr realistisch hinschauen. Ne? Was ist das System? Wo können wir in diesem wahnsinnig vielschichtigen und komplexen Bereich effektiv konkrete Änderungen fürs Hier und Jetzt herbeiführen? Und wo können wir vielleicht Dinge anstoßen, die sich aber wieder entwickeln müssen? Ja, von dem
her. Das sind wir wieder bei deinem Haushalten mit Ressourcen. Also ja. Sehr, sehr schön zu sehen, welchen Kampf kämpfe ich eigentlich, ne? Choose your battle. Und da hast du dir einfach, hast du ein paar Entscheidungen getroffen, finde ich richtig cool. Ja, jetzt haben wir über den Bereich Ausbildung gesprochen. Vielleicht Heilpraktikerinnen, Ärztinnen, Pädagoginnen sind alle goldrichtig bei dir, wenn sie sagen, Mensch, diese Lehre vom Leben, die möchte ich in meine diversen beruflichen Tätigkeiten einbringen. Ich weiß aber, dass du auch Leadership-Begleitung machst, also Verantwortungsträger, Führungskräfte, ja, die deinen Rat suchen, auch Unternehmen, die dir Aufträge geben. Und du hast mir, als wir gemeinsam auf Necker Island waren, unserem Collective Trip, also dem Trip unserer weiblichen Mastermind-Gruppe, auch verraten, der Zustrom ist enorm. Ja. Du musst gar keine Werbung mehr machen. Burnout spült dir sozusagen wirklich ganz viel Kundschaft rein. Kannst du uns da mal abholen, wie da der Stand ist?
Auf jeden Fall. Also letztendlich meine Arbeit, ne, das eine sind diese Ausbildung, Weiterbildung, dieser ganze edukative Bereich. Ich bin auch als Ärztin in einem geringen Umfang tätig, sehe da natürlich viele Patienten. Und dann dieser Bereich Leadership, High Performance ist was ich in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert hat. Einfach aus dem heraus, weil viele Menschen, die ich sehe, fühlen sich gestresst, fühlen sich müde, sind unglücklich in ihren Jobs und dann kann ich so viel mit ihnen besprechen für ihre Gesundheit. Aber wenn die jeden Morgen aufstehen, Herzrasen haben, ihnen übel ist, weil sie in ihren Job gehen, weil sie schon morgens um 6 gar nicht wissen, wie sie das alles schaffen sollen. Ja, da jetzt ein bisschen plakativ gesagt, kann ich noch so viel Gemüse und Heilkräuter empfehlen. Das bringt alles nichts, wenn dieser Aspekt ausgespart wird, der so zentral in unserem Leben ist. Und dementsprechend hat sich das für mich so entwickelt, weil wenn wir Führungskräfte sind, wenn wir in einer führenden Position sind, was ja nicht nur, sagen wir mal, klassische Führungskräfte sind, ja, auch eine Lehrerin ist letztendlich führt, ja. Oh ja. Aber ich bin tatsächlich mehr so in diesem unternehmerischen Bereich tätig, denn wir können hier so viel für uns selber machen. Denn das ganze Leadership-Thema, wenn wir die klassischen Leadership-Kompetenzen anschauen, geht es häufig darum, wie mache ich mich passend? Wie führe ich mein Team? Ja, dass die besser kommunizieren, dass die das besser machen und so weiter und so fort. Aber was sitzen da eigentlich für Personen? Was haben die für ein, was brauchen die, dass sie gesund sind? Ja, was brauchen die, dass das Nervensystem auch funktionieren kann? Weil wenn alle Menschen ständig mit so einem überspannten Nervensystem rumlaufen, da können keine guten Entscheidungen gefällt werden. Da kann nicht weitsichtig gedacht werden. Das ist von unserer inneren Biologie ja immer wie ein reines Überleben. Ja, also das kennen wir alle aus Phasen, wo es sehr stressig ist. Na, da schauen wir einfach, das nächste. Da sitzen wir nicht ausgeruht da und überlegen, zahlt es auf meine langfristige Vision ein? Ja.
Das ist wirklich Survival Mode. Ich habe damals, als ich noch meine Agentur hatte, oft das Bild gehabt von mir als Äffchen, der auf so einem Tennisplatz spielt und einfach versucht, 100 Bälle irgendwie wieder zurück ins andere Feld zu schlagen.
Absolut. Und das hat mich wirklich dazu bewegt, hier hinzuschauen, weil wir da natürlich aus der Medizin, aus der Naturheilkunde, aus dem Ayurveda so viele Ansätze nutzen können. Ja, ob das jetzt sehr klare Dinge sind, eben wie kann ich einen Arbeitstag für mich passend gestalten, ob das die Arbeit mit dem Nervensystem ist. Im Ayurveda wird sehr individuell typengerecht gearbeitet. Was bin ich überhaupt für ein Typ? Was brauche ich, um das gesund machen zu können? Und ne, auch dieser ganze Bereich High Performance, das ist ja auch so ein stehender Begriff. Die meisten nutzen High Performance, genau was der Name sagt. Ich bin die ganze Zeit eigentlich high im Adrenalin. Ja. Ich performe, ich mache eine Show für da draußen, aber da innen sieht es anders aus. Ne? Und das umzudrehen, wie können wir gesund, ja, eine Performance, das heißt eine Aktion, die innerlich für uns passt, durchführen und dadurch, ja, und das finde ich ganz wichtig, weil ich bin auch so eine Person, weiterhin wahnsinnig ambitioniert bleiben und auch nach großen Erfolgen streben. Das ist was, was Frauen aus meiner Erfahrung so oft hören. Dann mach doch mal langsam, dann mach doch mal Pause. Dann mach doch jetzt mal nicht so viel. Ja? Wo ich mir früher immer gedacht habe, das bringt mir gar nichts. Ich möchte das machen. Ich möchte einfach wissen, wie ich das gesund und smart für mich machen kann. Aber bleib mir fern mit, dann mach doch mal ein bisschen langsam. Muss das immer so groß sein, was du dir vorstellst?
Oh, ich liebe es, dass du das sagst. Das tut mir gerade so gut, denn es ist eine Beobachtung, die wir auch machen. Das scheint ein Reflex zu sein. Ich weiß nicht, von wie viel Ahnen uns dieser Bullshit dann weitergegeben wurde. Mach mal eine Pause. Also wir im Mentoring weisen ganz oft darauf hin, was das auch bedeutet. Du weißt, wir arbeiten ja auch mit den universellen Gesetzen. Was es auch bedeutet, mal in die Welt zu schicken. Übrigens, ich mache jetzt eine Pause, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. In der Zeit werde ich keinen Umsatz annehmen, keine Kunden gewinnen, denn ich bin ja in der Pause. Und da auch ein neues Bild hinzusetzen. Wir arbeiten an dieser Stelle auch stark mit diesem zyklischen Bild, mit dem männlichen und weiblichen Prinzip. Es geht nicht darum, eine Pause zu machen, einen Cut zu machen, sich abzumelden sozusagen aus dem Erfolg oder aus dem großen Fluss der Ressourcen, sondern es geht darum, Gas zu geben im einen Moment und dann aber auch wieder in den Empfangsmodus zu wechseln. Und das wäre meine Definition von Pause, aber nicht Pause im Sinne von, ich schalte mich jetzt mal aus, ich bin jetzt mal weg. Nein, ich bleibe im großen Flow. Und vielleicht ist es so etwas mit einem anderen Bild, was du auch meinst. Also es deckt sich extrem mit den Erfahrungen, die wir machen. Ja, es gibt offenbar diesen weiblichen Reflex zu sagen, du, ich muss jetzt erstmal, das war viel, ich mache eine Pause und nicht, jetzt gebe ich Gas und dann gehe ich aber mal wieder in den Empfangsmodus. Würde ich mir total wünschen, dass wir
das... Du hast so recht damit. Ja, weil Pause, ja, was ist gesellschaftlich eine Pause? Entweder ist es für die meisten ein totaler Crash, ja, totale Erschöpfung, es geht gar nichts mehr. Oder die andere Art der Pause, die wir ja viel erleben, ist, ich sag mal, diese Art Betäubung. Ne? Ich crashe aufs Sofa, schaue stundenlang auf Social Media rum, Alkohol, Fast Food und so weiter. Ja, also dieses Betäuben. Ne? Das ist ja keine Pause. Pause ist genau, wie du sagst, so, ne? Jetzt habe ich meine Sachen gemacht. Jetzt gehe ich für mich in die Regeneration oder in den Rückzug, sag dem Universum kurz Bescheid. Ja, das mache ich für mich auch immer. Sag, hey, ich bin jetzt raus, wir haben Sommerferien, bitte arbeite weiter. Ich mache jetzt mal, ne? Bin raus, aber der Umsatz und alles darf natürlich gern weiterkommen. Danke.
Genau, und regenerieren gefällt mir übrigens auch sehr viel besser. Ja, da geht es darum, wieder zu regenerieren, sich wieder in den Zustand zu versetzen. Nicht dieses suchtartigen High Performance, wie du gerade geschildert hast, sondern in den Zustand von Schöpfen. Und das ist was ganz anderes, ne? als dieses immer am Vollgas-Speed-Ende darum zu manövrieren. Absolut. Und oder dann aber auch sofort in die Eisen zu gehen. Also ich glaube, so dieses Bild, wenn wir schon in diesem Motorbild bleiben, dann wird es darum gehen, das Gute aus dem Motor rauszuholen, ihn aber auch gut zu betanken und ihm immer wieder was Gutes zu tun. Ja. Und vielleicht ist Ayurveda an dieser Stelle ja auch genau das. Total. Dieses Verstehen, nicht erst, wenn der Tank leer ist, zu agieren, sondern von Anfang an, oder?
Ja, und das Spannende ist, weißt du, den meisten Menschen ist das natürlich auf der Verstandesebene klar. Ne? Oh, ich kann das nicht erst machen, wenn es nicht mehr geht. Aber die Umsetzung, die Verkörperung, sich das auch erlauben, ist wahnsinnig schwierig. Und was für mich auch so ein bewegender Moment immer wieder war, der mich auch so, der mir gezeigt hat, dieses Thema ist so wichtig, gesundes Leadership, gesunde High Performance. Ich habe so viele Menschen, die vor allem jetzt im ärztlichen Kontext, die kommen und wenn die Tür zugeht, sagen, Frau Dr. Scharfenberg, ich bin so erschöpft. Und es ist mir peinlich, das zu sagen, aber ich wünschte, dass ich morgen einen leichten Autounfall hätte, dass es einen Grund gibt, dass ich raus bin. Wow. Und das sagen sehr viele Menschen und das ist auch nachvollziehbar. Ja, man möchte lieber, dass etwas anderes einem aus dem Verkehr zieht, was auch irgendwie für alle verständlich ist. Oh, die hat sich das Bein gebrochen, die Schulter ausgerenkt, was auch immer. Das ist einfacher, als wenn ich selber sagen muss, ich muss, in Anführungsstrichen, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt was anderes machen. Aber das hat mich immer sehr bewegt, ne? Weil ich dachte, an was für einen Punkt sind wir gekommen in unserer vermeintlichen Leistungsgesellschaft, dass Menschen sagen, oh, das wäre mir wirklich lieber, sowas zu erleben, als für mich selber einzustehen.
Ja, das ist ein sozial anerkannter Grund für einen Exit. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir einen gesunden Exit, einen, ja, bei dem wir echt in die Eigenverantwortung gehen, dann auch selbst hinbekommen. Zumal, das ist ja vielleicht auch etwas Frage, was du beobachtest, es ist auch eine Kettenreaktion, ne? Die ersten fallen aus mit einem sozial anerkannten Grund des Beinbruchs. Die Arbeit bleibt dieselbe und wird statt auf 10 jetzt auf 9, dann auf 8, dann auf 7 Schultern verteilt. Der nächste, ich sage jetzt mal, provozierte Beinbruch steht ja dann bevor.
Natürlich, das ist eine Kettenreaktion, ne? Und auch eine Arbeitskultur letztendlich. Ja, wenn das die Normalität ist, oh, jemand ist weg, jetzt müssen wir halt die nächsten Woche alle ein bisschen mehr Gas geben, ja, das wird ja auch so wie dieses, ich bin müde, ich habe Rückenschmerzen, so eine Normalität, ja, und wir müssen einfach hinschauen, dass weder unser modernes Leben letztendlich artgerecht für den Menschen ist, ja, und unsere Arbeitsweise schon gar nicht.
Ist es denn in diesem Zusammenhang eine zu steile These, wenn wir sagen, Burnout ist ansteckend?
Ich finde es eine sehr spannende These, denn natürlich wissen wir ja auch, egal aus welcher Perspektive wir darauf schauen, ne, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die haben einen massiven Einfluss auf uns, ja, im Positiven wie im Negativen. Und natürlich, wenn wir das immer um uns herum erleben, ist es wahrscheinlicher, dass wir auch, ne, in diese, sag ich mal, Aktivitäten reinfallen, die uns in ein Burnout führen können. Ich glaube aber zeitgleich, dass natürlich bei einem Burnout auch sehr, sehr viele andere Faktoren noch mit reinspielen. Ne, wenn ich es nie gelernt habe, in meinem Leben Grenzen zu setzen, wenn ich immer das gute Mädchen sein musste oder wollte, ja, wenn ich meine Anerkennung daraus ziehe, dass ich immer gebraucht werde und so weiter, dann bringe ich natürlich sehr viele Faktoren mit, die das wahrscheinlicher machen. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz viel, wenn wir rein in die Statistik schauen, ja, auch Frauen, die, sagen wir mal, zu 100% Care-Arbeit leisten, die auch, ja, in sehr, sehr schwerwiegende Burnouts, Erschöpfungsdepressionen und so weiter hineinkommen, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht mit dieser klassischen Arbeitswelt, ne, so Corporate-Bereich, in Kontakt sind, die aber vielleicht auch um sich herum, ne, dieses Umfeld haben, dass alle Mütter müde sind, alle irgendwie unzufrieden und so weiter. Also es hat schon einen Einfluss, aber vieles aus uns selber zahlt da natürlich auch noch drauf ein, ganz klar.
Ja, wow. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich könnte mit dir noch stundenlang reden, denn du bist einfach eine leidenschaftliche Verfechterin, das ganzheitlich zu sehen, das ganze Thema Leadership, aber eben auch Gesundheitssystem, Berufe im Gesundheitssystem. Ja, und das Schöne ist, ich muss gar nicht stoppen, ich muss gar nicht den Austausch mit dir für immer unterbrechen, denn wir haben ja eine Verabredung. Wir werden uns während der Game Changer Experience nochmal treffen und dann die Gelegenheit haben, auch mit der Unternehmerin, Frau Dr. Ja. Jana Scharfenberg, noch zu reden. Denn vielleicht geht es unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen in YouTube so, uns wird natürlich interessieren, Mensch, warum hat diese Frau schon während des Studiums da so sehr die Fühler ausgestreckt? Warum hat sie im ersten Schritt keine eigene Praxis eröffnet, sondern ist medizinische Unternehmerin geworden. Super spannend für alle, die vielleicht auch mal diesen klassischen Weg, ne, Uni, Ärztin, Assistenzärztin, Fachärztin, eigene Praxis gewählt haben, aber jetzt hier eine junge Frau beobachten, die dann ganz anderen Weg für sich auserkoren hat, nämlich das Unternehmerinnentum. Ist es ihr an die Wiege gesungen worden oder nicht? All diese Fragen sind ja noch offen. Und die werden wir aber klären in der Game Changer Experience, wo wir erfolgreiche Unternehmerinnen eingeladen haben. Ja, eine solche wie Dr. Jana Scharfenberg, die uns da auch nochmal Einblick geben. Und vielleicht nur ein kleiner Spoiler. Sollten wir bei dieser Gelegenheit, wenn wir uns dann dazu wiedersehen, über Geld reden, Jana?
Also über Geld sollte man immer reden. Das finde ich ganz wichtig, gerade Frauen, ja, unbedingt. Und als nächster kleiner Spoiler vielleicht dazu noch, weil du sagst, ne, mit als Ärztin so einen Weg gehen. Ich glaube, das spricht für ganz viele Bereiche. Jeder Beruf, der vorgezeichnet ist, ne? Studium, Lehramt, ah ja, ich werde Lehrerin, Architektur, Juristin, was auch immer. Ja, das ist super spannend, weil die meisten
Politikwissenschaft, Taxifahrerin, ja, sowas
bei mir. Die meisten von uns gehen in eine Ausbildung, in ein Studium, was auch immer, als Eingangspforte in einen vorgezeichneten Weg. Und es braucht so ein paar Dinge, um sich von dem vorgezeichneten Weg zu lösen, den Mut zu haben, das auch anders zu machen. Und da freue ich mich total, mit euch drüber zu sprechen, weil das hat natürlich auch irgendwo was mit Geld und Status zu tun. Ja, also ja. Wie oft ich gehört habe.
Sicherheit und ja. Freiheit auch.
Oh mein Gott, wir können über so viel reden. Ich freue mich jetzt schon.
Ich auch, ich freue mich tierisch darauf. Wir können ja auch neben deinen diversen Sites hier unten auch nochmal die Anmeldung zur Game Changer Experience verlinken für all diejenigen, die sagen, boah, diese Frau ist so toll, die hat so viel zu sagen und jetzt interessiert mich, wie diese, ja, du bist, glaube ich, noch nicht mal 40, du hast noch die 3 davor, Jana.
Nächstes Jahr werde ich 40, ich bin jetzt 38,
ja. Ist das toll, wie diese junge, wundervolle Frau einen solchen super coolen unternehmerischen Durchstart dahingelegt hat. Ja, wenn ihr sagt, das will ich wissen, wie sie das gemacht hat, wie sie auch gedacht hat, nicht nur, was sie gemacht hat, sondern auch, was sie worüber gedacht hat, dann seid ihr bei der Game Changer Experience richtig. Und wenn euch interessiert, was Jana von unserer Reise mitgenommen hat auf Necker Island, das war Janas zweite Reise dorthin, unsere erste. Und ja, wir haben da viele Stunden gemeinsam diskutiert, uns ausgetauscht und die Gelegenheit gehabt, mit Sir Richard Branson auch viel Zeit zu verbringen. Was du davon mitgenommen hast, das wirst du uns dann auch bei dieser Gelegenheit verraten. Ich danke dir für heute, für dieses wunderbare Gespräch, tolle Einblicke, tolle Erkenntnisse. Herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen, vielen Dank an dich. Jetzt hast du das nächste Interview so angeteasert, dass ich selber schon ganz neugierig bin. Und ich freue mich wirklich, alle, die jetzt hier zugeschaut und zugehört haben, wenn wir uns da wiedersehen, wiederhören. Wenn ihr auch vielleicht Fragen habt, dann schreibt die einfach auf irgendeinem Kanal, dann lassen wir die noch mit einfließen. Und ja, Nicole, das wird dann ganz, ganz spannend, was in dieser Woche da an interessanten Input auch von anderen Menschen natürlich kommt. Ich bin auf jeden Fall auch als Zuschauerin mit dabei.
Vielen, vielen Dank für alles. Dann bis
dann. Dankeschön.